möchte euch grüßen an diesem Morgen und euch einladen, mit mir auch heute eure Bibel aufzuschlagen im Markus-Evangelium. Der heutige Abschnitt, die Verse 2 bis 8 im 9. Kapitel, ist zugleich unser Predigttext für heute. Und ich möchte bitten, schlagt die Bibel da auf. Es gibt einen Prediger, den ich sehr schätze. Über den muss ich immer wieder schmunzeln, wenn ich so seine Predigten höre oder seine Predigten lese. Und die meisten seiner Predigten leitet er immer so ein, dass er sagt, das ist der wichtigste Text, den man gerade vor sich hat. Und fast jede Predigt, nicht jede, aber fast jede Predigt beginnt er damit und er sagt, das ist jetzt ein sehr, sehr wichtiger Text. Und wenn ihr etwas behalten wollt, zum Beispiel Markus Evangelium, dann wäre das dieser Text. Und der Grund, warum ich darüber schmunzel, weil ich das in der Predigt davor schon von ihm gehört habe, über den Text, über den er vorher gepredigt hat und über den Text, den er vorher auch schon mal gepredigt hat. Und so beginnt er fast jeden Text mit dem Hinweis, dass ein sehr besonderer, ein sehr wichtiger Text und der ist lohnenswert, genau diesen Text beizubehalten. Wenn man alles vergisst, diesen Text muss man sich merken. Ich kann mir vorstellen, dass einige Prediger unter uns, unter euch, das kennen. Und wenn man sich vorbereitet und die Bibel liest, dann schreibt man eine Predigt und denkt, das ist die Botschaft, die wichtigste Botschaft, die man hat. Und dann wartet man darauf, sie zu predigen. Und dann sagt man, jetzt hört zu, das ist jetzt, wenn ihr irgendwas behalten wollt, dann behaltet das. Und dann arbeitet man die nächste Predigt aus und denkt, das ist jetzt die wichtigste Botschaft. Und ich verstehe ihn, deswegen schmunzle ich immer darüber. Aber es ist wirklich so, es ist wirklich so. Erkenntnis ist Stückwerk und jedes Mal, man wächst in der Erkenntnis und wir bekommen eine herrliche Einsicht, ein herrliches Verständnis und sagen, das ist das Schönste, was ich bisher über das Evangelium gehört habe. Und dann geht der Herr mit uns 2, 3 Schritte weiter und wir merken, es gibt noch Schöneres. Nicht, dass andere nicht schön war, aber es gibt einfach noch tiefer und der Schatz ist groß und der Schatz ist reich. Der Text, den wir uns heute uns widmen, auf den trifft es wirklich zu. Ich glaube, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, dass das ein ganz besonderer, wichtiger Text ist, eine Schlüsselstelle. Aber dieser Text, auf den das kann man wirklich so anwenden. Und man kann wirklich sagen, dass es ein ganz, ganz, ganz besonderer Abschnitt im Markus-Evangelium ist. Und ich würde sagen, nicht nur Markus-Evangelium, in den Evangelien, es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Abschnitt. Lass uns diesen Text lesen, dann wollen wir beten und dann uns diesem Text widmen. Kapitel 9, ab Vers 2 bis Vers 8. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, so wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Und es erschienen ihnen Elia mit Mose und sie unterredeten sich mit Jesus. Und Petrus begann und sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind und wir wollen 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete, und eine Stimme kam aus der Wolke, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr bei sich, außer Jesus allein. Ein sehr, 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 sehr wichtiger, herrlicher Text. Wir wollen beten, damit der Herr uns Verständnis gibt und Klarheit. Ich danke euch, dass ihr aufsteht. Jesus, du bist würdig, unser Herr, du bist würdig, dass wir vor dir stehen, weil wir bekennen, dass du der Herr bist, dass du der Allmächtige bist, dass du das Haupt der Gemeinde bist, dass du der wahre Lehrer, der wahre Rabbi bist und dass du derjenige bist, der uns in alle Wahrheit hineinleitet. Du gibst uns den guten Heiligen Geist, du leitest uns in deine Wahrheit selbst, du erinnerst uns an das, was wir wissen, was wir glauben sollen. Und so bitte ich dich, dass heute, wenn wir dein Wort betrachten, wenn wir diese besondere Stelle anschauen, dass du sie uns öffnest. Jesus, dass wir geöffnete Augen haben, dass wir deine Herrlichkeit sehen. Herr, schenke Freimütigkeit, Klarheit im Reden, die richtige Rede, die richtige Auslegung. Herr, Vermögen im Hören, Vermögen im Reden, das kannst du geben, du allein. Und darum will ich dich von ganzem Herzen bitten und dir Danke sagen. Danke für all das, was du bis jetzt uns gezeigt hast in deinem Wort. Und danke, Herr, für das, was du uns auch noch zeigen möchtest. Danke dafür. Amen. Dieser Text ist aus mehreren Gründen herrlich, aus mehreren Gründen wichtig. Zu einem haben wir hier ein Wunder. Wir haben wirklich ein Wunder, und zwar ein ganz besonderes, ein außergewöhnliches Wunder. Wir haben hier ein Wunder in dem Text, wie wir in den Evangelien es nicht finden. Kein anderes Wunder kommt diesem Wunder gleich. Interessanterweise, die wenigsten sehen diesen Abschnitt oder dieses Ereignis als ein Wunder. Wenn es Tabellen oder Listen gibt, was Jesus an Wunder alles getan hat. In meiner Bibel gibt es zum Beispiel hier so eine Tabelle. Die Wunder Jesu in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Man kann durchgehen und es gibt zahlreiche Wunder. Aber die Verklärung Jesu und die Begegnung mit Mose und Elia wird nicht als ein Wunder dargestellt. Es ist, aber es ist das größte, das ist das herrlichste Wunder, das die Jünger erlebt haben. Es ist ein Wunder. Und es ist das besonderste Wunder und das aussagekräftigste Wunder, das man das überhaupt geben kann. Und das, darum ist dieser Text so besonders. Die anderen sehr besonders und dieser übelst besonders. Sehr, sehr, sehr besonders. Weil hier wirklich was Außergewöhnliches passiert. Das ist vielleicht sogar etwas, was unsere Theologie sprengt. Unser Verständnis sprengt von bestimmten Dingen. Unsere systematische Theologie in manchen Punkten vielleicht sogar über Bord wirft. Hier passiert wirklich was sehr außergewöhnlich. Das ist das eine. Das heißt, inhaltlich, was da passiert, ist sehr besonders. Aber es ist auch darum besonders, weil es im Leben der Apostel, die Jesus berufen hat zum Zeugnis, diese Begebenheit maßgeblich für ihr Sichersein, für ihr Zeugnis sein war. Zwei von ihnen haben uns Briefe hinterlassen, und zwar die wir in Form der Schriften der Bibel haben, Petrus und Johannes. Jakobus ist früh gestorben, bedeutet aber nicht, dass es für ihn nicht ebenfalls so eine wichtige Rolle gespielt hat, aber mindestens von zwei von den drei, die haben es in den Briefen als Fundament ihres Zeugnisses und als Fundament ihres Dienstes bekannt, dass das sehr, sehr wichtig war, dass dieses Ereignis maßgeblich für ihren Dienst und die Glaubwürdigkeit ihres Dienstes war. Darum ist dieser Text so wichtig. Also was Sie jetzt hier erleben oder erlebt haben und wir uns anschauen, was Sie erlebt haben, das war prägend für die Apostel und für ihr Dienst. Sehr, sehr prägend. Ich möchte euch zwei Beispiele geben, eben von diesen zwei Aposteln. Schlag mit mir 2. Petrus Kapitel 1 auf. Da finden wir dieses Zeugnis von Petrus über dieses Ereignis, das wir uns gemeinsam gleich anschauen werden. Also im 2. Petrusbrief, Petrus hat ganz großes Anliegen und er schreibt der Gemeinde, auch wenn ich mich wiederhole, es ist gut, dass ich mich wiederhole, ich erinnere euch gerne und immer wieder, denn ich weiß, ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Und deswegen will ich das so festmachen, damit, wenn ich nicht mehr bei euch bin, dass es klar ist, dass ihr feststeht und gegründet seid. Darum sagt er, bin ich nicht müde und werde ich nicht müde, mich da euch daran zu erinnern und mich da zu wiederholen. Und dann sagt er natürlich auch, was und auf welche Grundlage er dieses Zeugnis ablegt, auf welche Grundlage er sicher ist, dass was er weitergibt und was er sagt, warum ist sein Zeugnis wirklich glaubwürdig und warum erinnert er sie eben auch immer wieder dran. Und ich möchte euch bitten, Kapitel 1, Vers 16 mit mir zu lesen. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 16. Petrus schreibt, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseren Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabel folgten. Petrus spricht und sagt, wir haben euch über die Macht Jesu, also wer er ist und was er tut, Jesu Macht und Kraft und Herrlichkeit haben wir euch. Und nicht nur das, sondern auch, dass er wiederkommen wird. Er wird wiederkommen. Er ist in den Himmel aufgefahren und wird wiederkommen. Und er sagt, wir haben euch das nicht mit ausgeklügelten Fabeln erzählt. Wir haben uns da nicht Geschichten ausgedacht und raffiniert und interessant und spannend, damit ihr denkt, oh, das ist unterhaltsam. Wir sind nicht irgendwelchen komischen Geschichten da hinterhergegangen. Wir haben nicht irgendwelche Traditionen überliefert, irgendwelche Fabeln, die sich über die Zeit entwickelt haben, über verschiedenes Verständnis, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe waren. So, weil wir es selbst gesehen haben. Darum machen wir diesen Dienst. Wir haben die Größe seiner Herrlichkeit gesehen. Wir waren Augenzeugen dieser Herrlichkeit. Und dann schreibt er weiter und sagt, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Er sagt, Freunde, wir haben es gesehen. Und wir haben es nicht nur gesehen, wir haben es gehört. Und darum sind wir Zeugen von diesen Dingen. Wir haben es buchstäblich gesehen. Und wir haben es mit unseren eigenen Ohren gehört. Wir erzählen euch keine Geschichten, wir erzählen euch keine Märchen. Versteht ihr? Das ist so, das war für sie so prägend. Das war für sie so wichtig. Dieses Ereignis war für sie die Glaubwürdigkeit und das Fundament ihres Zeugenseins. Mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren gehört. Und darum, ich erinnere euch. Dann Vers 19 nehme ich noch kurz mit, weil das wird für uns wichtig sein. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und sind gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. So, und so ist es gut, dass wir das dann behalten und besitzen, was wir da empfangen haben. Und er redet vom prophetischen Wort. Und was ist dieses prophetische Wort? Es ist das Alte Testament. Bezeugt unter anderem durch Mose, durch Elia. So, wir haben es gesehen, wir haben es gehört, uns wurde es bestätigt. Und darum machen wir diesen Dienst, den wir dienen. Also Petrus legte seine Bestätigung dieses Dienstes auf dieses eine wichtige Ereignis. Das gleiche macht auch Johannes. In meiner Bibel nur zwei Seiten weiterblättern. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1. 1. Johannes, Kapitel 1. Ich lese von Vers 1 bis 4. Auch Johannes legt dieses Ereignis, er beschreibt es etwas anders, aber beschreibt das gleiche Ereignis und als Fundament für das, was er tut. Schaut mal. Was von Anfang an war, was wir gehört und was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, das vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Er sagt, das, was wir da gesehen haben, das, was wir da betastet haben, dieses Wort des Lebens, die Bestätigung, was wir da gehört haben, gesehen haben, das ist die Grundlage für unsere Gemeinschaft, das ist die Grundlage für unsere Predigt, das ist die Grundlage für unser Zeugnis. Diese zwei Stellen müssen genügen, um die Wichtigkeit dieser Stelle wirklich zu betonen. Und ich gebe dem Prediger recht, es ist wirklich eine außergewöhnliche Stelle und eine außergewöhnliche, eine wichtige Stelle. Normalerweise, nicht immer, aber fast immer, wenn ich mich einem Text nähere, vor allem so einem Text, dann nehme ich ein Blatt Papier und einen Stift, lese den Text und schreibe mir auf, was mir zuerst durch den Kopf schießt, wenn ich diesen Text lese. Beziehungsweise ich stelle Fragen, die mir dann beim Lesen vorkommen. Und bei diesem Text waren viele Fragen. Ganz, ganz, ganz viele Fragen. Fast jeder Satz und jeden habe ich Fragen gehabt, gesagt, was ist damit, was ist das, warum ist das so, wie ist das? Und dieser Text hat viele, viele Fragen. Wir wollen uns diesen Fragen zuwenden, wir werden nicht jedem Gedanken und nicht jeder Abzweigung folgen können, aber im Wesentlichen wollen wir die Fragen oder den Inhalt dieses Textes heben. Und bevor wir das tun, ist es wichtig, dass wir diesen Text kurz in den Zusammenhang einordnen. Der rote Faden, von dem Hans vorher sprach, der ist sehr, sehr wichtig hier. Und warum wird an dieser Stelle uns dieser Text berichtet? Was geht es hier eigentlich? Warum ist an dieser Stelle dieser Text so, so wichtig? Wir erinnern uns ganz kurz, dass die erste Hälfte des Markus-Evangeliums, so die ersten 8 Kapitel, es in denen darum ging, die Person Jesu Christi als den Sohn des Gottes zu bestätigen durch zahlreiche Vollmachterweisungen, durch zahlreiche Wunder, wurde das Zeugnis von Markus inspiriert durch den Heiligen Geist gemacht. Jesus Christus ist der Sohn. Es ging um seine Person. Die zweite Hälfte vom Markus-Evangelium geht es um sein Werk. Nicht mehr, was er ist, sondern was er tut. So, wie begann die erste Hälfte des Markus-Evangeliums? Wie begann die Beweisführung, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Und wir stellen fest, ich bitte euch, Vorschlag mit mir Markus 1 nochmal auf. Wir gehen ganz zurück, eine dreijährige Reise. Wir gehen zurück und wir sehen, dass Markus sein Evangelium so beginnt. Kapitel 1, Vers 1, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Wie in den Propheten Jesaja geschrieben steht. Das heißt, als Markus beginnt, Jesus, das Evangelium von Jesus vorzustellen, dann bringt er als ersten Zeugen wen? Jesaja, einen Propheten. Und wo steht dieser Jesaja? Im Alten Testament. So beginnt das Evangelium von Markus über Bezug auf Jesus Christus, obwohl er ein Heiden schreibt, mit der Schrift, und zwar mit dem Beleg des Alten Testaments. Und dem Beleg und dem Zeugnis des Johannes, des Propheten, des letzten Propheten des Alten Testaments, folgt unmittelbar das größte Zeugnis, das es gibt, nämlich das Zeugnis des Vaters. Schaut mal mit mir Vers 11. Jesus lässt sich taufen, und als er getauft wurde, ich lese ab Vers 10, und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und der Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefunden habe. Erkennt ihr die Parallele? Das heißt, als es jetzt darum ging zu bestätigen, Jesus ist der Sohn Gottes, dann kommt das Zeugnis des Alten Testaments und das Zeugnis des Vaters. Und zwar mit zwei Aspekten, und zwar sichtbar und hörbar. Damit begann die Offenbarung der Person Jesu Christi. Das Zeugnis des Alten Testament und das Zeugnis des Vaters. Und zwar dieses Zeugnis in einer sichtbaren Form, wie eine Taube, nicht eine Taube, aber wie. Und das Zeugnis des Hörbar. Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefunden habe. Und dann beginnt die Entfaltung und die Machterweise und die Wunder der Person Jesu Christi. An unserer Stelle in Kapitel 9 kommen wir zum zweiten Teil des Markus-Evangeliums, und wir sind jetzt an dieser Stelle, wo es darum geht, das Werk Jesu bekannt zu machen. Markus zeigt uns, was Jesus tun wird und tun muss, nicht mehr die Person. Und jetzt, wo es darum geht, zu verstehen, was er tun wird um das Werk, geschieht genau das Gleiche. Es gibt ein Zeugnis, und zwar ein Zeugnis sowohl vom Alten Testament, in dem Fall Mose und Elia, und es gibt ein Zeugnis des Vaters, und zwar in der gleichen Art und Weise, sichtbar und hörbar. Und sogar in der gleichen Formulierung, dies ist mein lieber Sohn, ja, das ist er. Und dann kommt's, und wir werden das sehen, auf ihn, hört. Ich hoffe, ihr seht die Parallelen. So, der zweite Teil des Markus-Evangeliums beginnt genauso wie der erste Teil des Markus-Evangeliums. Er beginnt Person mit der Bestätigung, Werk ebenfalls mit der Bestätigung. Und ab da tut er die Dinge und lehrt er die Dinge und offenbart er die Dinge, die sein Werk betreffen. Und in dieser ebenfalls in der Vollmacht und in der Kraft und in Zeichen und Wundern wird, wie er dieses Werk bestätigt. Was ist das Werk des Messias? Also das ist ganz, ganz grob unser Kontext. Und darum ist es an dieser Stelle. Ich betone, diese Stelle steht nicht darum da, damit zu sagen, wenn es heißt in Kapitel 9, Vers 1, es sind einige unter euch, die hier stehen, die das Reich kommen sehen. Diese Stelle kommt jetzt nicht und jetzt sehen sie das Reich. Es ist die Rede vom Reich kommen, das Kommen des Reiches, und zwar Apostelgeschichte. Es ist jetzt nicht so, dass das die Erfüllung von 9,1 ist. Sondern hier wird uns sofort ein Beweis gegeben, dass was Jesus gesagt hat den Jüngern, ist wahr. Sein Leiden, seine Verleumdung sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung und seine Herrlichkeit. Es ist wahr, ihr Jünger. Es ist wichtig. Und dass es so wichtig ist, hat Gott es mit so einer Klarheit bestätigt. Es gibt keinen Zweifel darüber. Und wir wollen uns gucken, wie er das tut. Wir gucken uns diesen Text gemeinsam an. Was wir hier haben, ist eine ganz besondere, eine ganz besondere Lernlektion, die sie haben. Es gibt einen guten Unterricht und einen sehr speziellen Unterricht. Also es gibt so einen Unterricht, da passieren Dinge, und der bleibt einfach hängen, weil da so ganz besondere Dinge passieren. Und das ist so ein, die bekommen eine ganz besondere Lerneinheit. Und ich habe diese Predigt überschrieben, ein besonderer Lehrausflug. Es gibt so Ausflüge, die man macht, und Und an diesen Ausflügen sollte man was lernen. Und Jesus macht mit den Jüngern so einen Ausflug. Schauen wir uns das an. 5 Punkte möchte ich euch geben. Hoffe, ich werde ich durch alle 5 heute durchkommen. Vers 2 bringt uns den ersten Punkt. Ein hoher Berg. Ich lese euch Vers 2, Kapitel 9, Vers 2. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. So, das ist der Einstieg in unsere Geschichte. Das zeigt uns, jetzt geht's hier los. Zuerst, was ich mich gefragt habe und die erste Frage, die ich hatte, warum die Erwähnung von 6 Tagen? Man überliest das schnell, aber das ist sehr merkwürdig. Bis dahin hatten wir noch nie so eine genaue Datumsangabe über die Ereignisse, die stattgefunden haben. Und an dieser Stelle erwähnt Markus explizit und genau nach 6 Tagen. Nur nebenbei, Lukas schreibt etwa 8 Tage. Und obwohl Lukas so ein präziser Geschichtsschreiber war, kann nur sagen etwa 8 Tage. Er weiß nicht genau, wie viele. Markus sagt, es sind genau 6 Tage. Es ist für uns wichtig, warum? Weil hier wir einen Augenzeugen haben. Übrigens, Matthäus sagt auch 6 Tage. Ja. Bei Lukas sind es etwa 8. Es kann auch sein, dass Lukas einfach auch einen anderen Ansatzpunkt, ab wo er dann die Tage gezählt hat als ab Markus, ab wo er die Tage gezählt hat. Aber das ist nicht das Entscheidende. Ich will damit sagen, es gibt einen Widerspruch. Kein Widerspruch zu Lukas oder zu Matthäus. Aber warum erwähnt Markus und sagt, und genau nach 6 Tagen, also nach 6 Tagen nimmt Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit. Warum eine präzise Angabe? Ich denke und bin davon überzeugt, damit wir uns klar wird, es geschah ziemlich zeitnah. Es vergingen keine Monate. Es war nicht ein langer Zeitraum zwischen den Ereignissen, die kurz vorher stattgefunden haben, sondern es war wichtig, dass unmittelbar, sehr zeitnah, also nicht mal eine Woche danach, haben sie das erlebt. Was war vorher passiert? Was war so zeitnah geschehen? Was war vor 6 Tagen? Vor 6 Tagen hat Jesus den Petrus Satan genannt. Vor 6 Tagen hat Jesus gesagt, geh hinter mich, Satan, denn du sinnst das, was ein Menschen ist. Warum? Weil die Jünger vor 6 Tagen nicht verstanden haben, warum Jesus gesagt hat, der Menschensohn muss leiden, er wird verleumdet werden, muss sterben und auferstehen. Und sie sagen zu ihm, das widerfahre dir bloß nicht. Vor 6 Tagen offenbarten sie sich als solche, die kein Verständnis über das Werk Jesu hatten. Da wurde deutlich. Und als sie hörten, Jesus sagt, ich muss sterben, waren sie so durch den Wind, sie konnten das überhaupt nicht einordnen. Und was jetzt passiert, ist so ein ganz besonderer Lernunterricht. Jesus sagt, okay, ihr drei, kommt mit. Und er nimmt sie mit und gibt ihnen etwas, gleich zu Beginn, etwas so Erstaunliches, etwas so Herrliches, dass für sie eigentlich kein Zweifel darüber bestehen sollte, dass es wahr ist, was Jesus da gesagt hatte. Es musste von Anfang an Klarheit geschaffen werden, was Jesus jetzt ihnen beibringen wird, und zwar ein Jahr lang bis zum Kreuz, ist wahr, ist biblisch, ist vom Alten Testament belegt. Denn die Jünger haben sich als die offenbart, die keine Ahnung hatten, was im Alten Testament eigentlich steht. Wisst ihr, ich sage es euch schon mal so, sie hatten keine Ahnung, was Mose eigentlich sagen wollte. Und sie haben keine Ahnung, was Elia getan hatte. Sie verstanden es nicht. Darum konnten sie nur sagen, das widerfahre dir bloß nicht. Gott verhindere es. Und wisst ihr, was Gott ihnen sagt? Nein, nicht verhindern. Hört. Hört genau zu, was er euch sagt. Das ist sehr unmittelbar, sehr schnell musste Gott reagieren, um die Jünger und sie zu diesem Zeugnis zu befähigen, sie festmachen darin. Also, diese 6 Tage machen das deutlich. Dieser Missstand und diese Unkenntnis musste sofort korrigiert werden. Und Jesus nimmt sie mit. Und dann heißt es, und nach 6 Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Die zweite Frage, die ich mir dann gestellt habe, warum die 3 Hansels da? Warum nicht alle 12? Warum hat er nicht alle 70 mitgenommen? Es wird explizit gesagt, für sich allein. Ganz besonders, er hat sich die 3 rausgepickt, hat es ihnen gesagt, jetzt kommt mal mit. Ich kann mir vorstellen, dass sie mit hohen Nasen so, als Jesus schon wieder zu ihnen gesagt hat, Petrus, Johannes, Jakobus, mitkommen. Ja, das hat er schon mal gesagt. Wir haben das angeschaut in Markus Kapitel 5, als Jairus Jesus bat, die Tochter gesund zu machen. Und er verbot, dass niemand, das war eine riesen Volksmenge dabei, niemand durfte mitkommen, außer Petrus, Jakobus, Johannes und die Eltern. Und ich kann mir vorstellen, seitdem waren sie schon ein bisschen stolz darauf. Und eins ums andere mal diskutierten, warum ausgerechnet sie Jesus ausgesucht hatte. Und Petrus und Jakobus und Johannes, denen war es klar, warum er sie ausgesucht hat. Da gab es keinen Zweifel, für die anderen schon. Er konnte sich nur diese Namen merken. Nein. Warum diese? Warum ausgerechnet diese? Diese drei gehörten zu dem engsten Kreis Jesu. Das waren die, in die sich am meisten investiert hat. Es gab dann noch die 12, außer die drei noch den Rest der 12er, und es gab noch die 70 und es gab noch die große Volksmenge. Dahinter steckt ein geistliches Prinzip des Jüngermachens. Man kann sich nicht in alle in gleicher Weise investieren. Unmöglich. Man wird zugrunde gehen. Und selbst unser Herr hat sich einen kleinen Kreis ausgesucht, in den er sich ganz intensiv investiert hat. Dann hat er einen größeren Kreis, für sie viel Zeit genommen hat. Und dann hat er 70, mit denen hat er sich auch beschäftigt. Und dann hat er ein Volk gehabt, da hat er auch gepredigt. Aber es waren ganz besonders die drei, die Säulen der Gemeinde werden sollten. Sie sollen Multiplikatoren sein. Sie sollten von dem, was sie gehört und gesehen haben, Zeugen sein und wiederum die ausrüsten und denen Zeugnis geben, die wiederum andere bereit sind zu lehren. Dieses Prinzip hat der Apostel Paulus übernommen, hat sich Timotheus und Titus an die Seite geholt und dann gesagt, das, was du von mir unter vielen Zeugen gehört hast, das wiederum gebt denen weiter, die wiederum anderen weitergeben sollen. Dieses Prinzip finden wir hier. Es lag nicht in der Fähigkeit, es lag nicht in ihrer Tollheit oder wie auch immer. Wir werden gleich sehen. Petrus tappt wieder in ein Fettnäpfchen. Also Petrus eigentlich war nicht qualifiziert für diese Dreiergruppe. Denn er hat ungefähr alles falsch gemacht, was man machen konnte. Aber er durfte dabei sein. Was für eine Gnade, gell? Was für eine Gnade, wen Jesus sich da holt. Darf ich so sagen? Vorlaut, naiv, stolz, eingebildet. Die sucht Jesus aus und das sind die Vertrautesten. Und die sollen der Gemeinde später werden? Bei Menschen unmöglich. Keiner von uns würde solche aussuchen als die Vertrauten. Jesus tut sie. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, und der ist weit wichtiger als der, warum drei? Weil das ist ein geistliches Prinzip, sowohl des Alten wie auch des Neuen Testaments. Nämlich jede Sache soll auf zwei oder drei Zeugen bezeugt werden. Das, was hier passiert, der Zeitpunkt ist noch nicht da, dass die Welt Jesus in dieser Herrlichkeit sehen sollte. Aber die Apostel müssen Zeugnis von dieser Herrlichkeit geben, wie wir es gerade gelesen haben. Und jede Sache soll auf zwei oder drei Zeugen bezeugt werden. Und darum holt sich Jesus drei. Er sagt, ihr kommt mal mit, ihr werdet meine Zeugen sein. Zwei oder drei? Drei. Nur nebenbei, wenn ich es nachher vergesse, wie viele Zeugen bekommen die Jünger? Mose, Elia und der Vater. Wie viele Zeugen sind es? Drei. Jede Sache auf zwei oder drei Zeugen. Das ist Prinzip und in dieser Weise fährt der Vater und bezeugt ebenfalls ihnen das, was sie wiederum als Zeugen weitergeben soll. Also warum diese drei? Lag nicht in ihrer Fähigkeit, lag nicht in ihrer besonderen Stellung, lag, weil er sie erwählt hat. Ein paar unfähige Hansels hat er genommen und sie zu Zeugen dieser Welt berufen und ausgesandt und in dem Fall ausgerüstet. Das ist unglaublich. Für mich herrlich, weil das ist meine Qualifikation. Also es ist ein göttliches Prinzip, was wir haben. Dann noch ein Gedanke, Vers 2. Und nach 6 Tagen, das heißt sehr zeitnah, nimmt er Petrus, Jakobus und Johannes mit ihm und führt sich mit ihnen allein. Er nimmt diese drei und interessant ist, nimmt sie mit. Wohin mit? Er sagt, kommt mit. Wo war Jesus unterwegs? Wohin hat er sie mitgenommen? Das Herrliche, wir haben einen Matthäusbericht in Kapitel 17, der uns eine Parallele bietet. Und wir haben Lukas Kapitel 9, das uns ebenfalls eine Parallele bietet. Und die möchte ich euch kurz vorlesen. In Lukas Kapitel 9, da kriegen wir einige Informationen mit, die uns mehr Verständnis in dieses Ereignis geben. Lukas Kapitel 9, Vers 28. Ich glaube, diese Stelle habe ich heute Morgen nicht angegeben. Ich entschuldige mich. Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Wohin ist Jesus gegangen? Zu beten. Nach seiner Gewohnheit ging er wohin immer zum Beten? Auf einen Berg, um für sich allein zu sein. Wir finden fast keinen Bericht, wo wir eigentlich mitbekommen, was immer auf den Bergen geschah, als Jesus betete. Wir haben das hohepriesterliche Gebet in Johannes 17 und wir haben Gethsemane. Übrigens, welche drei waren in Gethsemane auch dabei? Petrus, Jakobus und Johannes. Er geht mit ihnen in Gethsemane, der Rest ist da, dann nimmt er die drei, geht weiter. Warum? Sie sollen lernen. Das ist ein prägendes Ereignis für sie. Immer wieder diese drei. Und jedes Mal versagen sie irgendwie. Da schlafen sie ein, da schwätzen sie etwas Blödes. Egal. Also, was hier passiert ist, Jesus geht beten. Und er weiß es. Liebe Freunde, woher wissen wir, ich habe mich immer wieder gefragt, was passierte, als Jesus betete? Nächtelang hat er durchgebetet. Morgens früh aufgestanden, beten gegangen. Wir wissen nicht, was passierte. Wir wissen nicht, was er sagte. Wir wissen nicht, wie er gestärkt und ausgerichtet wurde. Überlegt euch mal, wisst ihr, warum ich diese Stelle so besonders finde? Hier haben wir einen Einblick, was passierte, als Jesus beten ging. Wisst ihr, was passierte? Unter anderem hat er mit Mose geredet. Unter anderem hat er mit Elia geredet. Unter anderem hat er mit Papa geredet. Da sind Dinge passiert auf den Bergen, von denen wir keine Ahnung auf der Erde haben, was da passiert. Als der Sohn mit seinem Vater, wie der Vater ihn ausrichtete, wie der Vater ihn stärkte, wie der Vater ihn ermutigte, wie er Weisung bekam. Da sind erstaunliche Dinge passiert. Und wir haben hier einen Einblick, was die Jünger in diesem Gebetslese Jesu erlebt. Sie durften sehen, was er da erlebt. Wir haben einen kurzen Einblick in unglaubliche Ereignisse in dieser Gebetsnacht oder in den Gebetsnächten. Jesus sagte, ihr glaubt mir nicht, dann kommt mal mit. Ihr versteht nicht, dann kommt mal mit. Ich zeig euch mal was. Ich stelle euch ein paar Leute vor. Das ist unglaublich. So nimmt er sie mit und die denken, jetzt gehen sie beten. Wahrscheinlich gerade gekniet. Die Kopf gesenkt, die Augen geschlossen und auf einmal merken sie, irgendwie, sie sind nicht allein. Irgendwie ist sie gerade so hell. Die machen die Augen auf und sehen Mose, sehen Elia, sie sehen Jesus in einer Art und Weise, wie sie vorher nie gesehen haben. Könnt ihr euch so ein Gebetserlebnis mal, könnt ihr euch das vorstellen, was da passiert ist? Kein Wunder, dass sie das jedes Mal aufschreiben mussten und sagen, was wir da gesehen und gehört haben. Das ist so prägend für uns gewesen. Sowas haben sie vorher nie erlebt. Sowas haben sie nachher nie erlebt. Selbst, liebe Geschwister, selbst als Johannes die Offenbarung schreibt und Jesus auch sieht und tot hinfällt, hat er nicht das Gleiche gesehen, was er da gesehen hat. Ich werde euch gleich zwei Gedanken dazu weitergeben. Also, eine Sache müssen wir uns noch aus dem Vers 2 anschauen. Also, sehr schnell nimmt er mit, um ihnen dieses Erlebnis zu schenken. Diese drei Zeugen nimmt er mit in sein Gebetsleben, nimmt er sie mit hinein. Und wohin nimmt er sie? Auf einen hohen Berg. In der Fachliteratur wird viel darüber diskutiert, wo dieser hohe Berg ist. Er nahm sie nicht auf irgendeinen Berg, er nahm sie auf einen hohen Berg. Das heißt, es ist wichtig, dass es ein hoher Berg ist. Und so wird diskutiert, wo ist dieser hohe Berg? So wichtig für viele Historiker und religiöse Menschen, dass es Streit darüber gibt, auf welchem Berg war die Verklärung Jesu. Und wisst ihr, warum das so wichtig ist für die? Wo ist der Berg, wo wir hinpilgern können? Ja, der heilige Berg. Und die einen sagen, das ist dieser Berg der Verklärung. Und da muss man hin und hinpilgern, wenn man nach Jerusalem fliegt. Da muss man unbedingt da sein, auf dem Berg der Verklärung. Und die anderen sagen, da ist der Berg der Verklärung. Und solche Städte werden verherrlicht, solche Städte werden zu angebetet, alle Steine sind schon so glatt, weil es geküsst, gestreichelt. Das ist der heilige Berg. Und wenn ich da hingehe, dann spüre ich das. Ihr versteht, was ich meine? Götzendienst entsteht. Und das noch, aber unter dem Namen Jesu Christi. Katastrophe. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum ich noch nicht dort war. Aber egal. Der Punkt ist der, wenn hier heißt ein hoher Berg, dann ist nicht unsere Aufgabe, eine historische Platzierung zu finden. Wo ist dieser Berg, wo Jesus war? Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit übrigens nicht da, wo man heute denkt, dass er war. Aber das ist jetzt nicht das Entscheidende. Das Entscheidende, welche Rolle haben hohe Berge in der Bibel? Ihre Stellung, wenn die Bibel sagt, ein hoher Berg, ein Berg, da hat es einen Grund. Denn auf den Bergen geschah immer Offenbarung Gottes. Auf den Bergen geschahen immer Begegnungen Gottes. Auf den Bergen hat Gott Weisung gegeben. Er hat gesagt, was das Volk wissen muss. An den ersten Berg, an den wir dann denken, an welchen Berg denken wir? An Berg Sinai. Und was erschien da auch? Eine Wolke. Das heißt, wenn hier vom Berg die Rede ist, wenn wir von einer Wolke reden, wenn wir von einer Stimme Gottes reden, dann wo sind wir? Auf dem Berg der Offenbarung Gottes. Wir sind an dem Punkt, wo Gott Weisung gibt, wo Gott sich offenbart und sagt, das müsst ihr wissen, ihr Unwissenden. Hier geht es nicht um eine geografische Angabe und dass wir jetzt diesen Berg suchen und dann hingehen und denken, wow, guck mal, hier wurde Jesus verklärt. Wir müssen begreifen, dass Gott sich mitgeteilt hat. Gott hat den Jüngern etwas gezeigt, was vorher noch niemand so gesehen hat. Wir leben doch im Schauen, oder, liebe Geschwister? Wisst ihr, was die Jünger erlebt haben? Gott hat ihnen einen Beweis gegeben, wir leben im Glauben. Manche haben es gemerkt. Wir leben im Glauben, Entschuldigung. Gott hat ihnen etwas gegeben, was sie schauen können. Das ist doch außergewöhnlich, oder? Wir leben im Glauben. Und wenn schauen, das ist nicht mehr Glauben. Könnt ihr euch vorstellen, wie wichtig es Gott war, von Anfang an hier ein klares Verständnis des Alten Testaments und das Werk Jesu Christi zu offenbaren, dass er die Jünger, als er zu diesem Zeugnis bevollmächtigte und ihnen das erklärte und lehrte, ihnen sogar ersehen ließ, damit darüber kein Missverständnis ist. Sie mussten es sehen, wer Christus ist. Sie mussten Mose sehen, sie mussten Elia sehen und sie durften sehen. Ich bin schon ein bisschen neidisch, ehrlich. Ein bisschen schon. Sie durften sehen. Aber verrat euch, wenn ihr mit mir in Christus seid, auch ihr werdet bald sie sehen. Ist das gut? Oh, wie gut ist das denn? Wir werden nämlich auch auf den Berg kommen. Wisst ihr, auf welchen Berg? Berg Zion. Und wo ist dieser Berg? Im Himmel. Und was werden wir schauen? Die Herrlichkeit des Herrn. Hohoho. Das ist unsere Verheißung, das ist unsere Zukunft. Und von diesen Dingen sollten sie Zeugnis geben und von diesen Dingen dürfen sie vorher einen Vorgeschmack haben und einen kleinen Einblick in diese Herrlichkeit. Also das ist unser Einstieg, das ist die Vorbereitung für das, was passiert. Jesus nimmt sie mit, er nimmt die drei Zeugen mit und damit sie eine absolute Klarheit über den Willen Gottes haben, offenbart er sich ihnen in einer Weise, wie keiner vorher ihn gesehen hat. Vers 3, zweiter Punkt, die Verwandlung Jesu. Also, ich lese einen Satz vorher. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, so wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Das ist, was sie sehen sollten. In erster Linie sollten sie nicht Mose sehen. Sie sollten ja auch nicht in erster Linie Elia sehen. Sie sollten Jesus sehen, und zwar Jesus sehen, so wie er in Wahrheit ist, nämlich herrlich, nämlich wirklich der Sohn des lebendigen Gottes in seiner Herrlichkeit. Sein Leib hat diese Herrlichkeit verdeckt, die Kleider haben die Herrlichkeit verdeckt. Als Jesus umgestaltet worden ist, schien das Licht Gottes, das er ist, nämlich das Licht der Welt, so hell, dass Petrus sagt, ich kenne niemanden, der so weiße Sachen machen kann. Er überlegt, welcher Handwerker kann, ein Walker, heute kennt man das gar nicht mehr, aber der hat Kleider weiß gemacht. Harte Arbeit und Prozesse und viel Sonne und so, man hat Kleider gebleicht oder weiß gemacht. Und er sagt, ich kenne niemanden, der so weiße Kleider machen kann. So ein Weiß habe ich noch nie gesehen. Abgesehen von dieser Information zeigt das wirklich, dass hier einen Augenzeugenbericht haben. Da hat jemand das gesehen und sagt, das Weiß, wo gibt es so ein Weiß? Stellt euch ein Weiß vor und ihr seid nicht mal dran. Das ist nicht das Weiß. Das ist das wahre Licht. Das ist das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist. Für eine Zeit lang aber in der Gestalt des Menschen und verhüllt durch eine leibliche Gestalt. Und dieses Wort verwandelt, ist das griechische Metamorpho. Ihr kennt das, die Metamorphose. Tut mir leid, wenn ich Sachen so nicht gut ausspreche. Aber dieses Wort, das kennen wir, gell? Im Deutschen, glaube ich, heißt es auch Metamorphose. Wieso kann ich solche Worte nicht gut aussprechen? Das geht's doch nicht. Morpho ist Körper. Und Meta, in dem Fall, umwandeln, ändern, verändern. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Ich möchte euch nicht sagen, dass ich da die griechische Wörter nachgeschlagen habe. Das ist nicht das Entscheidende. Ich möchte euch damit sagen, das, was hier passierte, war keine Vision. Das ist nicht das Gleiche, was Johannes sah. Denn er wurde im Geist entrückt in der Offenbarung. Und er hat im Geist Dinge gesehen. Was sie gesehen haben, war nicht im Geist. Was sie gesehen, war im Fleisch. Sie haben eine leibliche Umwandlung des Leibes Christi gesehen. Ist das... Sie haben gesehen, wie der Körper Jesu, wie das Fleisch und die irdische Materie himmlisch wurde, wie es verwandelt wurde. Im Prinzip das, was du und ich bald erleben werden. Das, was du und ich bald erfahren werden. Könnt ihr euch vorstellen, dass als Petrus das gesehen hat, er dachte, was kann ich sagen? Hier bleiben. Nicht weggehen. Kein Wunder eigentlich, gell? Ja, wenn man sowas erlebt hat, sowas gesehen hat, wo will man noch hin? Wo ist noch schön? So, es hat stattgefunden, das innere Licht, von dem die Jünger eigentlich nicht sahen, wo das Volk nicht sah, die Schriftgelehrten nicht sahen, die Hohepriester nicht sahen, die Menschheit nicht sah. Für einen Augenblick hat der Herr das weggenommen und ihnen gesagt, schaut mal, das ist mein lieber Sohn, das ist der Sohn Gottes. Ich zeig's euch, ihr zweifelt, ich zeig's euch. Guckt mal, wie der Vater diesen drei Hanselns das beweist. Ist doch erstaunlich. Auf der anderen Seite, wie wichtig war es ihm, dass Klarheit darüber bestand, nicht irgendwelchen Fabeln nachzufolgen über einen Messias, nicht irgendeinen Fabeln nachzufolgen über irgendein Reich, nicht irgendeine Fabel nachzufolgen über seine Ankunft, über den Tempel, über die Opfer. Nicht irgendeine Fabeln, sondern diese Herrlichkeit. Und er zeigt sie ihnen. Er zeigt sie ihnen. Eine herrliche Verwandlung. Lukas schreibt sogar, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und das ist das Gleiche, was wir in 2. Korinther Kapitel 4 haben, dass Gottes Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi leuchtet. Widerspiegelt die Herrlichkeit Gottes. Sie haben Gott gesehen in der Gestalt Christi und zwar in der verklärten Gestalt Christi. Kann man das erklären? Kann man das erklären? Beim Lesen habe ich viele Fragen gehabt. Eine Frage war unter anderem, ich war übrigens nicht allein, beim Nachlesen dachte ich, okay, andere beschäftigt das auch. Warum erzählten sie eigentlich so wenig? Ich erzähle ja schon ein paar Minuten darüber. Und er schreibt nur, und sein, schaut mal, und er wurde umgestaltet und seine Kleider wurden glänzend. Sehr weiß, so. Es gibt so viel doch darüber zu sagen. So viele Fragen. Noch ist nicht Zeit dafür. Noch ist nicht Zeit dafür. Lasst uns weitergehen, damit Vers 4, Punkt 4, die Erscheinung der Zeugen. Also sie sehen, die drei Zeugen sehen da und jetzt kriegen sie Zeugen. Auf einmal sehen sie, ich lese Vers 4, und es erschien ihnen mit Mose, Elia mit Mose und sie unterredeten sich mit Jesus. Punkt. An diesem Punkt war ich ein bisschen verärgert. Ich dachte, Markus, oder in dem Fall Petrus, ein bisschen mehr Informationen wäre echt gut. Ja, sie haben Mose gesehen, sie haben Elia, Mose gesehen und sie haben sich mit Jesus unterhalten. Und welche Fragen würden euch brennend interessieren? Ja, was haben sie da gesagt? Über was haben die geredet? Und woher haben sie Mose erkannt? Woher wussten sie, dass Elia ist? Hat Mose zufällig so ein Namensschild gehabt? Oder hat zwei Tafeln in der Hand gehabt? Und wenn ihr zwei Tafeln, Stein, das war Mose. Oder hat Elia seinen Prophetenmantel angehabt? Aber der hat ja abgegeben, dem Elisa. Kann es ja auch nicht sein. Für sie ist klar. Und das war Mose und das war Elia. Und ich will wissen, wie haben sie es erkannt? Ich will euch was sagen und verraten, wovon ich überzeugt bin. Sie wussten es. Sie wussten es. In dieser Herrlichkeit, in dieser Klarheit davor zu stehen und als sie sie gesehen haben. Vielleicht hat Jesus gesagt, hey Mose, hi. Schön, dass du kommst. Elia, wunderbar, ich freue mich. Vielleicht haben sie gehört, denn sie haben sich unterhalten. Sie haben es gehört, was sie sich unterhalten haben. Ich bin kein Prophet und ich bin kein Wahrsager, aber ich weiß, über was sie sich unterhalten haben. Wisst ihr, woher? Ich schlage mir mit Lukas 9 auf. Ich kenne meine Bibel. In Lukas 9, Vers 29 und folgende. Und als er betete, veränderte sich sein Aussehen, sein Angesicht und sein Gewand wurde weiß strahlend, also glänzend. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit. Die waren ja auch in Herrlichkeit. Das heißt, Mose und Elia hatten auch was? Verklärte Leiber. Ja, aber die schlafen doch den Tod der Seligen. 2000 Jahre mindestens. Und werden aufwachen am Tag, wenn Jesus kommt. Nee. Merkt ihr, das sprengt all unser Verständnis von all diesen Dingen. So wie wir nicht klarkommen, dass Johannes der Täufer von Kind auf voll des Geistes war. Wiedergeboren. Das sprengt ja auch unser Verständnis von Wiedergeburt und Glaube. Und so. Jetzt, worauf ich hinaus möchte. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Oh, jetzt ist klar. Was haben die Jünger gehört? Was haben sie mitbekommen? Über was haben sie sich unterhalten? Über den Ausgang in Jerusalem. Und was war der Ausgang in Jerusalem? Verleumdung, Leiden, Tod und Auferstehung. Versteht ihr das? Was hat Petrus, Jakobus und Johannes und die Jünger nicht verstanden, als Jesus sagt, ich muss das alles tun. Der Weg geht nach Jerusalem und das erwartet mich. Und ich sage, das widerfahre dir nicht. Darum ist es hier. Und jetzt kommt Mose und Elia und sagen, doch, doch, doch. So ist's. Und sie dürfen, die sitzen da, können nicht fassen und sie hören, sie besprechen diesen Ausgang. Ja, woher wusste Mose von dem Ausgang? Woher Elia? Um was geht's hier? Denn Mose und Elia haben davon geredet, Zeugnis gegeben. Die haben das prophezeit. Und sie müssen es Jesus erst nicht erklären. Sagt Jesus übrigens, sie besprachen es. Jesus, gell? Das Stärkung, Ermutigung. Nochmal den Weg klar vor Augen haben. Nochmal ganz klar aufs Wort ausrichten. Was steht geschrieben? Und warum? Und wieso es notwendig ist. Warum muss es so sein? Warum Mose und Elia? Weil es die Repräsentanten sind fürs Gesetz und die Propheten. Als Jesus auferstanden ist und die Emmaus-Jünger ihm begegnen, oder er ihnen, und sie nicht glauben wollen, was sagt er? Wieso seid ihr zu träge, an alles zu glauben, was Mose und die Propheten geredet haben? Er erinnert sie nochmal. Wieso glaubt ihr nicht, was Mose und Propheten geredet hat? Wieso glaubt ihr nicht das, was in Mose und bei den Propheten steht? Jesus hat hier, selbst Mose leibhaftig und Elia leibhaftig, haben Zeugnis davon gegeben. Versteht ihr? Es ist nicht nur eine Lehre, die haben einen Unterricht bekommen. Mose hat es ihnen gesagt, Elia hat es ihnen gesagt. Das ist doch der Hammer. Und da sagt, wieso glaubt ihr das nicht? Wieso glaubt ihr das nicht? Ich habe mich gefragt, gut, bei Mose muss ich ehrlich sagen, dachte ich, ist ja klar, es gibt ja keine 2, 3, 4 Mose, 5. Nur einer hat die 5 Bücher geschrieben. Wieso der Repräsentant des Gesetzes? Ist klar, ist für uns eindeutig, ist Mose, dachte ich zuerst. Und dann dachte ich, aber wieso Elia? Wieso nicht Jesaja? Wieso Elia? Er war ja nicht mal ein Schriftprophet, richtig? So, wieso Elia? Wieso repräsentiert er die Propheten? Und nicht in erster Linie, weil er der höchste der Propheten war. Weil er das größte prophetische Buch geschrieben und die größte Erkenntnis hatte und die größte Prophetie darüber hatte. Das ist nicht die Qualifikation gewesen. Warum Elia? Was hat Mose und Elia gemeinsam? Ich mache noch diesen Punkt und dann mache ich Schluss. Ich sehe schon manche durchatmen, nach Luft schnappen. Warum diese beiden? Weil diese beiden die gleiche Situation erlebt haben, wie Jesus sie erlebt hat. Und sie sagten ihm über den Ausgang. Sie sprachen darüber, was geschehen muss. Darf ich euch an dieser Stelle etwas vorlesen? Und zwar Apostelgeschichte 7. 7, machen wir zuerst 7. Apostelgeschichte 7. Stephanus hält eine gewaltige Predigt. Er wird angeklagt, Mose nicht zu kennen und gegen ihn zu lästern. Er wird angeklagt gegen den Tempel und all das. Und er rechtfertigt sich, indem er eine gewaltige Auslegung des Alten Testament bringt und erklärt, was er über Mose weiß und wie er Mose versteht. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir, warum Mose Jesus erschienen ist und über welchen Ausgang und über was sie sich unterhalten haben. Ich lese ab Vers 20 in Apostelgeschichte 7, Vers 20. In dieser Zeit wurde Mose geboren und er war Gott angenehm und er wurde 3 Monate aufgezogen im Haus des Vaters. Als er aber ausgesetzt worden war, nahm ihn die Tochter Pharaos zu sich und zog ihn auf, sich zum Sohn. Und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Und als er einen Unrechten leiden sah, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Sie aber verstanden nicht. Am folgenden Tag erschien er aber ihnen, als sie sich stritten, und trieb sie zum Frieden, indem er sagte, ihr Männer, ihr seid Brüder. Warum tut ihr einander Unrecht? Der aber dem Nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg und sprach, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns eingesetzt? Willst du mich etwa umbringen, wie du gestern in Ägypten umgebracht hast? Mose aber entfloh bei diesem Wort und wurde ein Fremdling im Land Midian, wo er 2 Söhne zeugte. Als 40 Jahre verflossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in der Feuerflamme eines Dornbusches. Als aber Mose es sah, wunderte er sich über die Erscheinung, während er aber hinzutrat. Siehe, da zu betrachten erging die Stimme des Herrn, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaak und Jakobs. Mose aber erzitterte und wagte nicht, es zu betrachten. Der Herr aber sprach zu ihm, löse die Sandale von deinen Füßen, denn der Ort, an dem du stehst, ist ein heiliger Ort. Auf dem du stehst, ein heiliges Land. Gesehen habe ich die Misshandlungen meines Volkes, das in Ägypten ist, und ihr Seufzen habe ich gehört. Und ich bin hergekommen, sie herauszureißen. Und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. Diesen Mose, den sie verleugneten, indem sie sagten, wer hat dich als Obersten und Richter eingesetzt, den hat Gott zum Obersten und Retter gesandt durch die Hand des Engels, der ihm in dem Dornbusch erschien. Dieser führte sie hinaus, indem er Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels sprach, einen Propheten wie mich wird euer Gott aus euren Brüdern erwecken. Stephanus erklärt und sagt, wisst ihr, wer Mose ist? Mose ist so wie Christus, ein Vorbild auf Christus. So wie Gott Mose sandte, sein Volk zu retten. So hat Gott diesen Christus gesandt, sein Volk zu retten. So wie sie, Mose verleugneten, sagen, wer hat dich über uns als König eingesetzt? Wie sie nicht verstanden haben, dass er sie retten will. Wie sie nicht verstanden haben, warum er Zeichen, Wunder tat und ihn verleugneten. Genau so machen sie mit Christus. Warum erscheint Mose ihn? Mose sagt, ich kenne es. Ich kenne den Ausgang. Ich weiß, sie glauben dir nicht. Ich weiß, sie verleumden dich. Ich weiß, die Zeichen und Wunder, die nehmen sie nicht an. Obwohl du der Retter doch bist. Aber geh den Weg. Geh den ganzen Weg. Rette dieses ungläubige, sturische Volk. Sie glaubten nicht dem Zeugnis und den Beweisen, dass er der Retter ist. Das ist wie bei Jesus. Sie glaubten das alles nicht. Und ganz kurz, wie war es bei Elia? Ebenfalls auf dem Berg. Hat eins der größten Machterweise gezeigt gegenüber den götzendienerischen Geschlecht Israels. Sie haben einen Baalskult betrieben. Und dann die Frage, wer ist der wahre Gott? Und als dieses große Wunder geschah, glaubten sie? Und was geschah mit Elia? Er musste fliehen, wie Mose fliehen. Verfolgung, Verleumdung, Mordanschläge, Morddrohungen. Versteht ihr, warum Mose und Elia Jesus erscheinen? Weil ihnen es genau so erging, wie Jesus es erging. Und darum sagt Jesus, so wie die Propheten, so mir und auch so euch wird es ergehen. Es muss so geschehen. Und sie erinnern, aber sie erinnern ihn auch an den Ausgang. Sie sagen, aber dadurch wird ein Volk gerettet werden, dadurch wird Gott Menschen retten. Sie erinnern ihn, warum das Leiden wichtig ist, für wen das Leiden ist, wichtig ist. Sie erinnern ihn daran. Und die Jünger dürfen es hören. Das ist doch eine Wahnsinnslernlektion, so ein Unterricht. Oh. So praktisch, so lebensnah, so unglaublich herrlich. Wir sind noch nicht durch, aber die Zeit ist durch. Wir wollen uns auf jeden Fall nicht nächsten Sonntag, wollen wir uns weiter noch diesen Text uns zuwenden und von dieser Herrlichkeit, dieser besonderen Stelle wahrnehmen. Was wir heute mitnehmen sollen, wie wichtig ist ein klares Verständnis von Mose und den Propheten, vom Gesetz und Propheten. Und dass Gott so eine herrliche Erscheinung ihnen gibt, so eine Gebetserhörung gibt, dass sie eine Lektion bekommen, die prägend ist für alles Weitere, was danach passiert. Mögen wir Jesus und das Zeugnis von Gesetz und Propheten so verstehen, wie Gott es uns hat hinterlassen. Mögen wir verstehen, warum Mose leiden musste. Mögen wir verstehen, warum Elia leiden musste. Warum die Propheten leiden mussten. Mögen wir verstehen, um was und um wem es im Alten Testament eigentlich geht. Das Evangelium von Jesus Christus. Amen.